wenn ihr richtig still seid. Nein, ihr seid doch schon still. Egal. Also ich werde erst anfangen, ich werde nicht anfangen, bevor ich etwas getrunken habe. Amen. War eine gute Idee, den Korn in Rheinfürstquelle-Flaschen umzufüllen. Ja, Alex hatte gerade schon ein gutes Stichwort. Ich meine, es ist hier gerade irgendwie eine völlig fröhliche, gelöste Stimmung und ich habe eigentlich eher irgendwie eine Predigt, an der man vielleicht wirklich ein bisschen knapsen muss. Tut mir leid, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich nicht vielleicht irgendwie noch umschwenke und irgendetwas Nettes predige. Aber mir fällt doch nichts ein. Ist ja immer schwer, irgendwie so Prediger, die können ja meistens gar nichts Nettes mehr predigen, weil sie so fiese Leute geworden sind. Wo bin ich denn? Da. Ja gut, okay. Ich möchte heute mal was aus dem Alten Testament predigen. Ja, ist gar nicht so schlimm, wie man immer denkt. Glaube ich, Christen, die meinen, dass das Alte Testament ganz schrecklich ist, aber es ist eigentlich gar nicht schrecklich. Eigentlich ist das ein ziemlich gutes Ding, das Alte Testament. Ich glaube nur, dass viele Christen irgendwie gar nicht mehr wissen, wofür eigentlich das Alte Testament da ist. Und dass es echt viele Leute gibt, die sagen irgendwie in unseren Kreisen so, Altes Testament, das brauchen wir gar nicht mehr, weil das hat sich eh alles erledigt. Und wir leben ja jetzt im Neuen Testament. Testament heißt ja nichts anderes als Bund. Und wir sagen so, der alte Bund, der ist vergangen. Und jetzt in Jesus Christus haben wir einen neuen Bund in seinem Blut nach 1. Korinther, ich weiß nicht mehr genau wo, geschlossen. Und wir sind jetzt eben nicht mehr in diesem alten Bund. Und deswegen denken viele Christen, dass man das Alte Testament getrost vergessen könnte. Und das stimmt natürlich wirklich definitiv nicht. Sondern das Alte Testament ist eine wirklich richtig gute Sache und gehört irgendwie zur Bibel genauso wie das Neue Testament. Und es ist wichtig für uns auch im Alten Testament immer wieder mal zu lesen und das zu studieren und darin zu forschen, weil da viele Sachen drin sind, die Gott uns sagen möchte und mit denen er uns weiterbringen will. Im 1. Korintherbrief steht was Schönes, das ist 1. Korinther entweder 10 Vers 6 oder 6 Vers 10. Ich habe da immer irgendwie diesen Zahlendreher, also merkt euch am besten beide Stellen und dann könnt ihr beides nachlesen, nachschlagen. Und dann wisst ihr, welche richtig ist. Moment, ich kann's, erstes 1. Korinther 10, Vers 6. Da heißt es irgendwie, dass die Sachen aus dem Alten Testament, diese ganzen Geschichten, dass sie geschehen sind, uns zu einem Vorbild, damit wir keinen Bock drauf haben, böse Sachen zu tun. Das heißt also irgendwie, wenn wir die Sachen, die Geschichten durchstudieren im Alten Testament, soll eigentlich irgendwie der Effekt da sein, dass wir daraus lernen, aus den ganzen Fehlschlägen, die es damals gegeben hat, aus dem ganzen Negativen, sicher auch aus dem ganzen Guten, und dass irgendwie das Endergebnis eigentlich sein soll, dass wir keinen Bock drauf haben zu sündigen, dass wir keinen Bock drauf haben, irgendetwas Böses zu tun, sondern dass wir aus den Fehlern, die damals gemacht worden sind, lernen können. Und das finde ich super nett von Gott. Gott möchte nicht, dass wir immer alles auf die harte Tour lernen. Und jeder, der mal was auf die harte Tour gelernt hat, der weiß, wie scheiße das eigentlich ist. Sagen, dass ich irgendwie sehr viel irgendwie auf die harte Schiene gelernt habe und immer irgendwie mit dem Kopf durch die Wand wollte und immer irgendwie alles ausprobieren wollte. Und meistens hat mir das im Nachhinein doch ziemlich geschadet. Und es ist unangenehm, so zu lernen. Und Gott möchte eigentlich, dass es für uns viel entspannter ist und dass wir lieber aus den Fehlern anderer Leute lernen, was ja auch viel besser ist, als selber Fehler zu machen. Also das ist eigentlich so einer der Gründe, warum das Alte Testament gegeben ist, damit wir aus den Fehlern der Leute damals lernen, dass wir uns das abgucken können, dass wir nicht jeden Fehler selber machen müssen, sondern dass wir ganz entspannt dadurch profitieren können, dass andere Leute vor uns Sachen falsch gemacht haben und wir jetzt nicht mehr in die gleiche Falle tappen müssen, sondern einfach durch ihr Beispiel lernen können. Und ich hoffe irgendwie, dass uns das gelingt. Das ist was glaube ich, nicht so richtig in der menschlichen Seele verankert ist. So, wir wollen immer gerne selber irgendwie alles erleben. Und viele von uns sagen auch, man muss alles mal ausprobiert haben, um auch zu wissen, wie das ist. Und es fällt vielen Leuten schwer, irgendwie durch die Erlebnisse anderer Menschen zu lernen. Aber eigentlich ist das so das absolute Ideal, dass wir eben nicht alles selber ausprobieren müssen, sondern dass wir auch sagen können, hey, das hat Mose schon ausprobiert und das war damals irgendwie schon scheiße. Oder dass wir sagen können, das hat irgendwie David schon ausprobiert und das hat bei dem schon nicht geklappt. Und deswegen muss ich nicht das Gleiche machen. Und ich möchte gerne irgendwie mal ein Experiment machen und zwei ganze Kapitel aus dem zweiten Buch Samuel vorlesen. Und zwar ist das eine Geschichte, die Geschichte einer ziemlich fiesen Sünde, die David begangen hat. Und David ist uns ja eigentlich eher bekannt als der große Sonnenkönig Israels, irgendwie der Mensch, der 1000 Millionen Psalmen geschrieben hat und musikalisch war. und der ein tiefsinniger Philosoph war und ein guter Theologe und ein guter König und der Weise war und alles Mögliche. Und trotzdem hat auch David manchmal echt so richtig heftig ins Klo gegriffen. Und ich möchte einfach mal die Geschichte vorlesen von eigentlich so seinem größten geistlichen Karriereknick, also so die absolute Tiefstelle eigentlich seines Lebens, da wo er es wirklich richtig versaut hat. Und glaube, dass da eine ganze Menge Lehren eigentlich drin sind. Ich werde zwar bloß über zwei davon predigen, aber ich hoffe einfach, dass das klappt und wie das vielleicht, während ich vorlese, schon der Geist euch anspricht und dass ihr selber irgendwie ein paar Sachen daraus lernt. Falls ihr Bibeln mit habt, bitte ich euch, die geschlossen zu lassen und lieber einfach zuzuhören. Ja. Ja, mein Freaks weiß man nie, worauf man sich da einlässt. Und da guckt jetzt jedes Mal anders. Und ich weiß, ich habe jetzt ungefähr 5 Jahre jeden Freitag gesagt, nehmt eure Bibeln mit und lest mit. Aber heute müsst ihr es nicht. Ja, Halleluja, bitteschön. Ich meine, das ist doch... Ihr hättet gerade 1. Korinther 10, Vers 6 nachschlagen können. Und da wolltet ihr nicht. Und jetzt müsst ihr nicht. 2. Samuel, Kapitel 11 und 12. Falls ihr es zu Hause nochmal lesen wollt. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter der Führung Joabs zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabbah. David selbst aber blieb in Jerusalem. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, ging er auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren. Manche Bibelübersetzungen sagen auch, dass er erst abends aufgestanden ist. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ihr Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war, und schickte seinen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba. Sie ist eine Tochter Eliams und verheiratet mit Uria, dem Hethiter. David sandte seine Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück. Gerade vorher hatte sie die Reinigung vorgenommen, die das Gesetz nach der monatlichen Blutung vorschreibt. Nach einiger Zeit merkte Bathseba, dass sie schwanger war. Sie schickte einen Boten zu David, der es ihm sagen sollte. Kaum hatte der König das gehört, ließ er Joab melden, »Schick sofort den Hethiter Uria zu mir!« Joab gehorchte und schickte den Mann zu David. Als Uria ankam, erkundigte sich David zuerst, ob es Joab und den Soldaten gut gehe und wie weit die Belagerung der Stadt schon vorangeschritten sei. Schließlich forderte Uria auf, »Geh nun nach Hause zu deiner Frau, bade dich und ruh dich aus.« Uria war noch nicht weit gekommen, als ihm ein Diener einholte und ihm ein Geschenk des Königs überreichte. Doch Uria ging nicht nach Hause, sondern zur königlichen Leibwache am Tor des Palastes. Dort übernachtete er. David hörte davon und ließ Uria gleich am nächsten Morgen nochmal zu sich rufen. »Warum hast du nicht zu Hause bei deiner Frau übernachtet?« fragte er. »Du warst doch jetzt so lange von ihr getrennt.« Uria antwortete, »Die Bundeslade steht in einem Zelt, und auch die Soldaten Israels und Judas müssen mit Zelten auskommen. Selbst der Heerführer Joab und seine Offiziere übernachten auf offenem Feld am Boden. Und da sollte ich nach Hause gehen, essen, trinken und mit meiner Frau schlafen? So wahr du, mein Herr, lebst, niemals könnte ich so etwas tun.« Ups. David bat ihn, »Bleib heute noch hier, Uria. Morgen lasse ich dich wieder ziehen.« Und so blieb Uria noch in Jerusalem. Am Abend lud David ihn zu sich zum Essen ein und machte ihn völlig besoffen. Doch auch diesmal ging Uria nicht nach Hause, sondern schlief wieder bei der Leibwache im Palast. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und gab ihn Uria mit. Darin befahl er seinem Heerführer, »Stell Uria an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten tobt. Keiner von euch soll ihm Deckung geben. Zieht euch mitten in der Schlacht von ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt.« Joab hatte seine Feinde in der belagerten Stadt schon länger beobachtet und so wusste er, wo ihre gefährlichen Leute standen. Genau dort setzte er Uria ein. Als nun die Ammoniter aus der Stadt hinausstürmten und angriffen, wurden einige Israeliten getötet und auch der Hethiter Uria war unter den Gefangenen. Joab ließ David über den Ablauf des Kampfes genau unterrichten. Er sagte dem Boten, der die Nachricht überbringen sollte, wenn du dem König über das Geschehene berichtest, wird er vielleicht zornig sein und hält dir vor, warum seid ihr so nah an die Stadtmauer herangegangen? Habt ihr euch nicht daran erinnert, dass die Feinde von der Mauer aus auf euch schießen würden? Wisst ihr nicht mehr, wie es damals in Tebets Gideons Sohn Abimelech ging? Von einer Frau wurde er umgebracht. Sie war von der Mauer der Festung ein Mühlstein und er schlug ihn damit. Warum habt ihr also nur so nahe an der Stadtmauer gekämpft? Wenn David dir solche Vorwürfe macht, dann erwidere ihm, dass auch der Hethiter Uria gefallen ist. Der Bote machte sich auf den Weg und ging in Jerusalem als erstes zum König. Er richtete David alles aus, was Joab ihm aufgetragen hatte. Die Feinde waren stärker als wir, erzählte er. Sie stürmten aus der Stadt und griffen uns aus freiem Feld an. Wir konnten sie bis unmittelbar vor die Tore der Stadt zurückdrängen. Doch da schossen die Bogenschützen von der Mauer auf uns herunter. Einige Soldaten wurden getroffen. Auch der Hethiter Uria ist gefallen. Da antwortete David, puh, geh zurück und melde Joab. Lass dich durch die Niederlage nicht entmutigen. Der Krieg ist ebenso grausam. Mal trifft es diesen, mal trifft es jenen. Kämpfe nur entschlossen weiter gegen die Stadt, bis du sie zerstört hast. Nur Mut, Joab. Als aber Bathseba hörte, dass Uria gefallen war, hielt sie die Totenklage für ihren Mann. Gleich nach der Trauerzeit ließ David sie zu sich in den Palast holen und heiratete sie. Bald darauf brachte sie seinen Sohn zur Welt. Der Herr aber verabscheute, was David getan hatte. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, ich muss dir was erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten beide in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber besaß nichts außer einem klitzekleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becherchen trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn genauso wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für den Besucher zu. David wurde von Zorn gepackt und brauste auf. So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Und dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos genommen hat, das Schwein. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den ganzen Reichtum Sauls, das war der König vorher, und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uria hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias. Denn du hast angeordnet, dass Uria im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Von mir hast du dich abgewandt und Uria die Frau weggenommen. Darum sollen von nun an in jeder Generation einige deiner Nachkommen einen grausamen Tod erleiden. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben und du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Taten spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Nach diesen Worten ging Nathan wieder nach Hause. Wow. Das ist, glaube ich, eine ganz schön harte Geschichte, wenn man die so liest. Deswegen habe ich auch gedacht, ich will die lieber nicht nacherzählen, sondern will die lieber mal so ganz unkommentiert einfach vorstellen und vorlesen. Und es ist eigentlich echt untypisch für David. Normalerweise ist er wirklich jemand gewesen, der ganz straight mit dem Herrn gelebt hat. Und irgendwie, ich glaube, gerade in seinen frühen Zeiten, irgendwie als sein Königstum noch ungefestigt war, und hat er noch, war ein richtiger Glaubensheld, und er hätte sich sowas sicherlich nicht irgendwie leisten können, oder es wäre ihm sicherlich nicht passiert. Aber kaum war er dann ganz oben und hatte Erfolg und hatte ein gefestigtes Königreich, hat er nicht mehr das gemacht, wie wo Gott ihn zu berufen hat. Ist er nicht mehr irgendwie selber in den Krieg gezogen, sondern hatte seine Leute, die das für ihn machen konnten. Und hat selber irgendwie ein ziemlich langweiliges Leben scheinbar geführt, hat einen guten Mittagsschlaf gemacht, ist erst abends aufgestanden, wenn andere Leute schon wieder nach Hause kommen, hatte jede Menge Müßiggang und hat dann etwas gemacht, was ihm nachher wahrscheinlich echt richtig, richtig leid getan hat. Und ich finde das auch selber irgendwie eine richtig harte Nummer eigentlich, weil ich mir immer so diesen David vorstelle, wie er so viele Psalmen geschrieben hat und wie er so gut mit dem Herrn irgendwie gelebt hat, und mir das dann eigentlich überhaupt nicht erklären kann, irgendwie wie es zu dieser unglücklichen Verkettung von Sachen kommen kann oder wie es diesen Mann irgendwie so weit hat treiben können, dass er alle diese krassen Sachen da gemacht hat. Also gut, irgendwie, dass er spät aufgestanden ist, das mag vielleicht noch nicht so die allergrößte Sünde sein. Ich bin auch schon mal irgendwann spät aufgestanden, glaube ich, nicht so oft, aber irgendwann schon mal um 8:30 oder so erst, ja. Aber jedenfalls bei David irgendwie dann, na gut, dann kann das halt passieren irgendwie, ne? Er geht spazieren und dann drüben bei Urias sind die Vorhänge nicht ganz zugezogen und er sieht dann irgendwie die Frau da im Bad. Und macht dann eigentlich schon irgendwie den ersten richtig großen Fehler und erkundigt sich danach, hey, wer ist das denn, und lässt sie dann auch noch zu sich kommen, und dann passiert noch die richtig große Katastrophe, dann wird die Frau auch noch schwanger. Und dass er da dann irgendwie noch nicht gesagt hat, okay, hey, ich entschuldige mich bei Uria, ich versuche die Sache irgendwie in Ordnung zu bringen, sondern dass er dann irgendwie noch gedacht hat, okay, ich versuche das mal irgendwie weiß zu waschen, ich versuche das mal richtig zu vertuschen und mach den Kerl besoffen, und irgendwann wird er bestimmt mit seiner Frau schlafen und dann wird das so aussehen, als ob es sein Kind gewesen wäre und keiner kommt auf mich. Und dann hat er es nicht gemacht, und dann irgendwie noch diesen Mordplan da irgendwie zu erdenken und Uria umbringen zu lassen, finde ich eigentlich echt total krass, und ich glaube, dass man schon sehr weit eigentlich von Gott entfernt sein muss und dass man sich im Herzen schon sehr weit irgendwie vom Herrn entfernen muss, um auf solche fiesen Sachen zu kommen. Und ich glaube, dass David eigentlich gedacht hat oder gehofft hat, dass da keiner drauf kommt. Dass alle sagen, okay, irgendwie ist passiert, Uria war ein Soldat, irgendwie der ist einfach im Kampf gefallen, irgendwie sowas kommt vor, shit happens, ist halt Krieg. Und dass er, vielleicht war die Zeit der Trauer auch nicht besonders lang, und dass er dann darauf spekuliert hat, dass er, wenn er dann Bathseba nach ein paar Wochen heiratet, dass alle denken, irgendwie, das Kind wäre ganz legal gezeugt worden, irgendwie nachdem Uria halt gestorben ist, irgendwie, dass er sie ganz normal heiraten konnte und alles irgendwie ganz normal wäre. Und ich glaube, er hat wirklich gedacht, irgendwie auf das, was ich gemacht habe, da kommt keiner. Das ist jetzt wirklich richtig gut, irgendwie in trockenen Tüchern, irgendwie, da wird keiner mir jemals irgendwie etwas anhängen können. Und er hat ganz offensichtlich die Rechnung ohne Gott gemacht. Und Gott hat es sehr wohl gesehen, und Gott war ärgerlich darüber, und Gott verabscheute das, was David gemacht hat, und hat seinen Propheten geschickt. Und es ist bei uns heute sicherlich anders. Also ich habe schon manches an Sünden begangen, leider. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass ein Prophet auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey Storch, der Herr spricht dieses und jenes, hast du gestern gemacht, und das war Sünde in meinen Augen. Ich bin auch echt sehr froh, irgendwie, dass das noch nie gekommen ist. Also gab schon Zeiten, irgendwie, wo mein Leben sehr unordentlich war, wo ich immer ein bisschen Bogen um Propheten gemacht habe. Also da war irgendwie mal einer in der CGW, wo ich damals war, und hatte die ganze Zeit irgendwie schon Angst und habe da gesessen und gedacht, Herr, bitte mach irgendwie, dass der Mann nicht irgendwie auf mich zukommt, am besten auch mit dem Mikro, und sagt, ich habe dich gesehen, wie du dieses und jenes gemacht hast, weil dann habe ich echt richtig, das wäre richtig scheiße. Er ist dann zum Glück auch nicht gekommen, und ich sage, puh, und habe dann immer einen Bogen drum gemacht, damit das nicht passiert. Aber ich glaube, was wir alle sehr gut kennen, ist, dass Gott trotzdem irgendwie das, was wir im Verborgenen machen, mitkriegt, und dass irgendwann der Heilige Geist an unsere Tür klopft und irgendwann diese Überführung da ist, dass wir einfach wissen, im Gebet oder im Lobpreis oder manchmal auch einfach nur beim Autofahren oder im Kino sein, irgendwie, dass auf einmal irgendwie Gott da ist und wir wissen, Gott hat das mitgekriegt, und das war richtig scheiße in Gottes Augen. Und ich glaube, dass das gut ist. weil nämlich irgendwie Sünde wirklich unser geistiges Wachstum behindern kann, weil es irgendwie unsere Beziehung zu Gott echt ein bisschen kaputt machen kann. Und ich sage es bewusst ein bisschen, das ist nicht, um das runterzuspielen, sondern weil das ja auch immer zwei Seiten hat. Ich glaube, dass Gott irgendwie immer gleich zu uns steht, dass Gott uns nicht mehr oder weniger lieb hat, irgendwie je nachdem, wie heilig oder unheilig wir leben. Aber dass es auf unserer Seite das schon ganz schön blockiert. Und dass es so einfach ist, wenn wir irgendwie viel in Sünde leben, irgendwie dass es unser geistliches Leben blockiert, dass die Beziehung zu Jesus von unserer Seite her nicht mehr so intensiv ist. Und dass es wirklich gut ist, wenn Gott immer wieder kommt und uns an Sachen erinnert, die irgendwann gelaufen sind, die keiner mitgekriegt hat, die vielleicht noch nicht mal wir selber oder wo wir uns selber gar nicht mehr richtig dran erinnern, dass es gut ist, irgendwie, dass Gott immer wieder kommt und uns daran erinnert und Sachen hochholt und uns die Möglichkeit gibt, einiges aufzuarbeiten. Und ein Punkt, irgendwie, den ich gerne heute machen möchte, ist irgendwie diese komische Nummer mit den Propheten. Weil das hat mich früher eigentlich immer total gewundert. Ich habe immer so vom Alten Testament her verstanden, Propheten sind eigentlich diese unhöflichen Leute, die immer viel von Gott haben und dann überall hingehen und gleich Tacheles reden und sich unbeliebt machen und sofort irgendwie die Wahrheit raushauen. Und ich fand das immer komisch, irgendwie, dass Nathan gekommen ist und David erstmal so eine kleine, nette Geschichte erzählt hat von einem Typen, der ein Schaf hatte und einem anderen Typen, der viele Rinder hatte. Und da habe ich immer gefragt, warum hat Nathan das nicht gemacht wie Jesaja und Jeremia und Amos und ist einfach hingegangen und hat gesagt, hey David, der Herr sagt, du hast Scheiße gebaut und deswegen wird das Königreich dir entrissen und du wirst sterben und alle deine Leute werden sterben und Feuer wird vom Himmel fallen und alles ist eine totale Katastrophe und überhaupt geh mir aus den Augen, ich gehe jetzt sofort neuen König salben, du bist echt eine Niete, du hast total verloren und tschüss. Hat er nicht gemacht. Stattdessen hat er ihm diese Geschichte erzählt. Und ich glaube, dass hier etwas illustriert ist. Ich glaube, dass Gott eigentlich dem David eine Chance geben wollte. Und dass die Reaktion, die David auf diese Geschichte von Nathan hatte, dass sie bestimmt hat, wie das Gericht nachher über David ausgesehen hat. Und ich glaube, dass es eigentlich irgendwie so eine Art Test war von Gott, wie weit denn jetzt das Herz irgendwie von David wirklich von ihm entfernt ist oder wie straight er vielleicht doch noch irgendwie mit dem Herrn unterwegs ist. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich so gewesen wäre, wenn David ganz anders reagiert hätte und vielleicht gesagt hätte, Mensch Nathan, ich finde das total scheiße, was der Typ gemacht hat, aber ich kann das irgendwie auch verstehen und hey, wir sind alle nicht irgendwie vollkommen und jeder von uns macht mal echt scheiße und deswegen, ey, ich rede nochmal irgendwie mit dem Kerl, sag mir doch mal irgendwie den Namen, ich rede dem nochmal ins Gewissen und ich werde aus meiner eigenen Tasche irgendwie das Schaf irgendwie noch ersetzen und wir bringen die Sache irgendwie in Ordnung. Und wenn David wirklich Barmherzigkeit gezeigt hätte, kann ich mir vorstellen, dass die ganze Sache für ihn ganz anders ausgegangen wäre. Aber dass David dadurch, dass er sofort irgendwie explodiert ist und eigentlich gezeigt hat, wie was für ein Heuchler er ist, dass er sich damit sein eigenes Urteil selbst geschrieben hat. Und es ist irgendwie ja dieses Prinzip, das Jesus Matthäus 7, Vers 2 mal aufgestellt hat, wo er gesagt hat, hey, seid vorsichtig damit, wenn ihr andere Leute richtet. Denn mit dem Maß, mit dem ihr andere messt, werdet auch ihr bemessen werden. Und mit dem Gericht, das ihr anderen zurechnet, werdet auch ihr selber gerichtet werden. Und das ist ein Prinzip, das, glaube ich, jeder von uns schon mal irgendwo gesehen hat. Dass es oft so ist, dass es Menschen gibt, die irgendwie sehr mitleidlos sind mit allen anderen Leuten und wenn einer mal einen kleinen Fehler macht, dann irgendwie sofort voll irgendwie darüber ablästern und darüber herziehen und jede Schwäche, die irgendjemand zeigt und jede Blöße, die sich jemand gibt, irgendwie sofort ausnutzen und voll draufhauen. Und wenn es den Leuten mal schlecht geht, dann ist ganz selten irgendwie mal einer da, der irgendwie Mitleid mit ihnen zeigt, sondern dann kriegen sie es meistens irgendwie genauso auch wieder zurück. Und umgekehrt, irgendwie die Leute, die nett sind und die bereit sind, auch mal irgendwie was fünfe gerade sein zu lassen, die bereit sind, irgendwie etwas abzudecken, was jemand gemacht hat, die nicht irgendwie über alles lästern, dass sie Leute sind, wenn es ihnen mal schlecht geht, die auch von den Menschen Mitleid und Barmherzigkeit kriegen. Und sicherlich ist irgendwie einer der Unterschiede vom Alten zum Neuen Testament, dass die Vergebung Gottes ganz anders aussieht jetzt. Und ich glaube, dass wir bei Gott nicht mehr irgendwie solche Sachen haben, sondern dass irgendwie das Gericht Gottes über uns schon feststeht und dass ganz klar ist, Gott wird uns nicht mehr richten, wenn wir in Jesus Christus sind. Die Sache mit dem Gericht hat sich erledigt. Aber dass diese David-Geschichte schon mal eines zeigt, wie es normalerweise ist, wenn Menschen Fehler machen, dass sie nämlich mit dem gleichen Maß gerichtet werden, mit dem sie selber richten. Und ich glaube, dass Gott eigentlich David eine richtig große Chance geben wollte, gut aus dieser Sache rauszukommen, indem er den Propheten mit diesem Wort losgeschickt hat, dass er selber noch eine Möglichkeit hatte, darauf zu reagieren. Ja, gerne. Ich glaube auch, dass Gott das wusste. Ich glaube, dass David das echt überhaupt nicht mehr wusste. Ich glaube, dass Gott David sich wahrscheinlich immer noch irgendwie für den heiligen König gehalten hat, der er eigentlich war, und dass ihm total das Gefühl dafür abgegangen ist, wohin er sich entwickelt hat, und dass er eigentlich nicht mehr so ist, wie er war. Aber ich denke schon, dass Gott da eigentlich allmächtig war, klar, und allwissend war, ganz klar. Also wenn Gott irgendwie solche Prüfsituationen da irgendwie zulässt oder in unser Leben so etwas ist, glaube ich schon, dass Gott es eigentlich weiß, aber dass er uns irgendwie etwas zeigen möchte. Und dass es auch bei David so war. Und der zweite Punkt, der mir ganz stark aufgefallen ist, ist dieser 2 Vers 12. Entschuldigung. 12 Vers 8. Wo der Prophet bei ihm ist und Gott dann durch den Propheten sagt, den ganzen Reichtum Saul und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Ich finde irgendwie, dass Gottes Überführung ganz schön komisch ist eigentlich. Also klar, Gott hat auch gesagt, hier David, guck mal irgendwie, was du Bathseba angetan hast. Du hast Uriah umgebracht, das war irgendwie definitiv daneben. Aber ich finde eigentlich, die Hauptbotschaft, die Gott David sagt, ist, hey, du hast an mir gesündigt. Und eigentlich, ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Und wenn du noch mehr gebraucht hättest, ich hätte dir noch mehr gegeben. Und das offenbar irgendwie das Schwergewicht irgendwie bei dieser Sünde, und ich glaube eigentlich auch bei jeder Sünde, ist irgendwie, dass wir gegen Gott sündigen. Und ich glaube, dass wir das als Christen oft ganz falsch verstehen und dass wir irgendwie ein ganz großes Gewicht irgendwie darauf legen, was Sünde für Konsequenzen hat im sichtbaren Bereich, und dass wir uns viele Sachen sehr schön reden und sagen, ja, es hat ja nicht nur keiner mitgekriegt, sondern es hat ja auch gar keinem geschadet eigentlich. Was ich irgendwie alleine gemacht habe oder was in meiner Ehe ist oder was irgendwie auf meiner Arbeitsstelle ist, das geht ja eigentlich keinem was an, und solange das keinem richtig Schaden zufügt und solange das keinem irgendwie richtig ins Unglück reitet, ist das doch auch alles überhaupt nicht so schlimm. Und ich glaube, dass der Punkt, den wir oft dabei vergessen und genauso wie David ihn vergessen hat, eigentlich der Punkt ist, dass Sünde immer auch etwas ist, was zwischen uns und Gott ist, und dass es ein Beziehungsding ist, nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Mensch und Gott. Und ich glaube, das hier so rauslesen zu können und auch aus einigen Psalmen, die David nachher geschrieben hat, dass eigentlich irgendwie die Hauptsünde zwischen ihm und Gott war. Er hat kurz darauf einen Psalm geschrieben, in dem es dann auch heißt, an dir allein habe ich gesündigt, an dir allein, Herr, habe ich gesündigt. Und das ist irgendwie eine Sache, die war mir auch irgendwie früher selber immer total unklar eigentlich. Ich habe nie so richtig verstanden, was denn eigentlich irgendwie Sünde in die Beziehung zwischen mir und Gott bringt, bis mir das dann irgendwann mal aufgegangen ist. Ja, Gott hat Gebote in mein Leben hineingegeben, und das sicherlich, damit es mir gut geht, aber es hat auch einfach irgendwie etwas mit Beziehung zu tun. Und irgendwo hat Sünde meistens etwas mit Unglauben Gott gegenüber zu tun, dass man das Gefühl hat, hey, die Versorgung, die Gott mir gegeben hat, die hat eigentlich nicht gereicht. Das, was Gott mir gibt, irgendwie, das ist nicht genug, und ich muss meine Bedürfnisse noch irgendwie anders ausgleichen. Ich muss irgendwie noch etwas anderes haben, etwas hinzufügen, weil das, was Gott mir gegeben hat, nicht reicht. Und ich glaube, das ist das, was Gott irgendwie bei dieser Überführungssache auch richtig ärgerlich gemacht hat. Und er sagt, hey David, guck dir doch mal dein Leben an. Damals war es so irgendwie, dass der König irgendwie die Frauen vom alten König gekriegt hat und oft selber noch welche hatte. Und ich weiß nicht, wie viele Frauen David eigentlich hatte, aber es scheinen einige auf jeden Fall gewesen zu sein. Und Gott sagt, hey, du hast doch alles eigentlich gehabt. Und du bist König über ganz Israel, und wenn du noch mehr hättest haben wollen, noch mehr als das, was ich dir eh gegeben habe, hätte ich dich auch damit noch gesegnet, hätte ich dir auch das noch gegeben, hättest einfach nur fragen müssen. Und so glaube ich eigentlich, dass Sünde irgendwie immer etwas im Kern mit Unglauben zu tun hat. Und ich hoffe irgendwie, dass der Punkt rüberkommt, weil ich weiß irgendwie, das ist ganz schwer, das in Worte zu fassen, und ich hoffe irgendwie, dass der Geist irgendwie auch noch irgendwie das Seine dazu tut. Und dass wir das wirklich verstehen, irgendwie, dass eigentlich Gott sagt, ich will alle deine Bedürfnisse ausfüllen. Und ganz egal, was das ist, ich will deine Bedürfnisse wirklich ausfüllen. Und wir sollen eigentlich aus Glauben heraus leben. Wir sollen uns nicht irgendwelche Ersatzbefriedigungen suchen. Wir sollen uns nicht noch irgendwie etwas Sündenmäßiges hinzuaddieren, sondern eigentlich hat Gott alles, was wir brauchen. Und wir sollten aus dieser Beziehung zu Gott heraus leben. Und wenn uns etwas fehlt, können wir ihn fragen. Und ich weiß, dass das irgendwie ein Gedanke ist, der vielen von uns ganz schön fremd ist und der mir auch irgendwie eigentlich über lange Zeit ganz schön fremd war. Ich habe immer irgendwie gedacht, dass Sünde irgendwie relativ wenig so mit dieser Gottesbeziehung zu tun hat oder halt das Einzige, was damit zu tun hat, war mir immer klar, Gott kann mich frei machen davon. Aber ich hatte eigentlich nie ganz verstanden, dass Gott eigentlich möchte, wie dass ich und dass jeder Christ so sehr in einem Überfluss auch lebt, dass es überhaupt nicht mehr notwendig sein würde, irgendetwas Sündiges zu tun. Und dass Gott uns das geben will, was wir wirklich brauchen, damit es uns gut geht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Jesus eigentlich gerne mal betonen möchte. Und was er irgendwie in unserem Leben betonen möchte, dass Gott uns echt versorgen kann. Und es ist egal eigentlich, was das ist. Bei David war offensichtlich irgendwie der Punkt irgendwie Sexualität, irgendwie, dass er Probleme irgendwie in diesem Bereich hatte und dass er irgendwie kaum, dass er eine schöne Frau gesehen hatte, irgendwie musste er sofort irgendwie die Macht als König ausnutzen und sich die herholen lassen und noch nicht mehr irgendwie das Süßholz raspeln irgendwie selber machen müssen, hat gleich einen Boten hingeschickt und ich glaube, das war einfach ein echtes Problem in seinem Leben und dass Gott ihm gesagt hat, hey, ich hätte es anders machen können, du hast doch eigentlich alles gehabt. Und vielleicht gibt's hier auch Leute, bei denen Sexualität das Problem ist. Vielleicht gibt es auch Leute, bei denen ist irgendwie innere Leere das Problem oder Leute, die drehen irgendwie immer sehr am Rad und dann muss es halt irgendwie hin und wieder mal irgendwie ein Joint sein, wenn man irgendwie nach Hause kommt, um ruhig zu werden oder keine Ahnung, was das ist. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Und da ist es eigentlich nicht so, irgendwie, dass Gott uns etwas verbieten will und etwas wegnehmen will, sondern ich glaube, dass Gott eigentlich genauso wie es bei David ist, uns etwas geben möchte, irgendwie, dass er möchte, dass unser Leben voll ist, dass er möchte, irgendwie, dass wir die Frauen und Ehemänner, die wir haben, wieder mehr zu schätzen wissen, dass er möchte, irgendwie, dass wir im Gebet auftanken können, dass er möchte, irgendwie, dass wir gute Gemeinschaft haben können untereinander, dass wir nicht in Einsamkeit leben und dass Gott uns wirklich etwas geben möchte. Und ich möchte einfach gerne noch mit euch beten, dass vielleicht so eine Art Umdenken da reinkommt. Dass wir irgendwie erkennen, irgendwie, dass Sünde offensichtlich auch etwas ist, was mit diesem Unglauben zu tun hat, dass Gott uns alles geben kann, was wir brauchen. Und dass vielleicht auch unsere Strategie irgendwie im Kampf gegen Sünde sich ändert, jedenfalls ein Stück weit ändert. Dass es nicht mehr irgendwie nur das ist, mit zusammengebissenen Zähnen zu sagen, ich mach das nicht, sondern dass es das ist, Herr, ich habe echt hier eine Sehnsucht, ich habe wirklich etwas, wo mir etwas fehlt und ich bitte dich, gib mir das. Ich bitte dich, irgendwie, gib mir etwas irgendwo, dass ich nicht mehr irgendwie am Rad drehe. Gib mir etwas irgendwie, dass ich nicht mehr irgendwie so nervös bin. Gib mir etwas, dass ich nicht mehr irgendwie die ganze Zeit Angst vor Geld habe oder vor der Zukunft oder sonst etwas. Und gib mir wirklich etwas. Und wir haben ja vor einer ganzen Weile mal über Vertrauen hier sehr viel gepredigt. Und ich glaube, dass es wieder was, irgendwie was in diese Vertrauenssache reingeht, dass wir lernen, aus diesem Vertrauen Jesus gegenüber zu leben und einfach wissen, dass wir einen guten, liebenden Vater haben, der alles in unser Leben hineinlegen will, was wir brauchen und dass wir ihm vertrauen können, dass wir uns gar nicht irgendwie selber darum kümmern müssen, etwas zu bekommen, dass wir uns nicht selber irgendwie Befriedigungen schaffen müssen, sondern dass wir Gott vertrauen können, dass er das macht, was wir brauchen. Und ich weiß, dass das ein Wort war, das, glaube ich, schwer zu verstehen ist. Ich hatte auch irgendwie heute Nachmittag sehr darum gerungen, ob ich das wirklich predigen soll oder ob es vielleicht irgendwie etwas Einfacheres sein soll. Und deswegen bete ich jetzt nochmal, irgendwie, dass der Heilige Geist das wirklich klar macht irgendwie und dass er das, was ich nicht klar genug rübergebracht habe, nicht klar genug rüberbringen konnte, dass er es irgendwie noch klar macht und dass er diese Texte irgendwie lebendig werden lässt, irgendwie bei euch. Also mich hat das irgendwie sehr geflasht und dass wirklich eine Veränderung da reinkommt. Und dass wir echt zwei Sachen erkennen, nämlich, dass wir vorsichtig sein sollten, andere Leute zu richten, dass wir dankbar sein sollten für die Überführung Gottes und dass 2b sozusagen der Punkt, okay, jetzt waren doch 3 Punkte, und eben das dritte, dass wir lernen, irgendwie aus dem Vertrauen Gott gegenüber zu leben und ein Leben zu führen, das so reich ist, dass Sünde gar keinen Platz mehr hat. Halleluja. Jesus, ich bitte dich, dass du das machst. Gott, ich danke dir, dass wir das Alte Testament haben als ein Beispiel, als einen richtigen Beispielkatalog eigentlich schon. dass so viele Vorbilder da sind. Ich danke dir, dass das Alte Testament so offen mit den Biografien der Menschen umgeht und auch wie gerade diese total negativen Punkte hier jetzt bei David zeigt und bei vielen anderen zeigt. Und ich bitte dich, Vater, dass wir wirklich davon leben können, von lernen können. Gott, ich bitte dich, dass wir als Christen nicht irgendwie immer durch die harte Schule durchgehen müssen, sondern dass wir einfach aus den Fehlern anderer Leute lernen können. Und ich bitte dich, dass wir aus diesen Biografien im Alten Testament lernen können und dass wir weiterkommen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns in eine richtige Vertrauensbeziehung Gott gegenüber reinbringst. Vater, ich bete, dass wir das Vertrauen haben, Sachen loszulassen, an denen wir hängen, die schlecht sind. Und dass wir dir vertrauen können, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Und Jesus, siehst du mir, was wir für Probleme in dieser Gemeinde haben. Du weißt das viel besser, als ich das weiß. Gott, und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt noch eine Überführung hier schenkst. Und ich bitte dich, dass du Vertrauen schenkst zu dir. Halleluja. Vater, ich bitte dich für alle, die Probleme mit der Einsamkeit haben und die es irgendwie von einer komischen Beziehung in die nächste treibt. Gott, ich bitte dich, dass sie dir vertrauen können, dass du Einsamkeit beenden kannst und dass du den richtigen Partner hast. Gott, ich bitte dich das gerade für alle Singles, die wir haben. Halleluja. Gott, ich bitte dich, dass du die Angst wegmachst, irgendwie nicht genug zu haben. Vater, und ich bitte dich für jeden, der hier sonst eine richtende Einstellung hat und dem es sehr, sehr leicht fällt, irgendwie Fehler im Leben anderer Leute zu sehen und dem es auch sehr leicht fällt, irgendwie darüber zu reden. Gott, ich bitte dich, dass du da auch eine Veränderung schenkst. Vater, ich bitte dich, dass wir barmherzig sind gegeneinander. Gott, ich bitte dich, dass uns leicht fällt, das Gute zu sehen und schwer fällt, das Böse zu sehen. In Jesu Namen. Amen.